Ein Sieg kann man nur erreichen, wenn man sich ein Ziel setzt. Das hatte schon der englische Erweckungsprediger Spurgeon gesagt. Unser Leben hat nur so viel Kraft, um eine einzige Sache mit ganzem Herzen zu betreiben. Hat er recht. Man muss sich ein Ziel setzen und dann dieses Ziel verfolgen. So hat es auch Jesus uns gesagt. Da kam ein Mann zu ihm und sagt: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Wir würden sagen, das ist eine ganz normale Sache, geh mal erstmal nach Hause, verabschiede dich und sage, ich will Jesus nachfolgen. Aber genau das gewährt Jesus ihm nicht. Er sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir sehen, Jesus ist da knallhart in der Ausrichtung, was er diesem Mann aufgetragen hat. Jeder Sieg setzt eine Zielsetzung voraus. Ich will das mal deutlich machen an einer Person, an der man das sehr gut zeigen kann, wie sie sich ein Ziel gesetzt hat und dann hat sie das konsequent verfolgt. Und zwar, das will ich das zeigen, anhand der Extremsportlerin Anja Blacher. Das ist eine junge Frau aus Bielefeld und sie hatte sich das Ziel gesetzt, alle hohen Berge dieser Welt, die höchsten Berge, zu besteigen. Das war ihr Ziel, die sogenannten Seven Summits zu erreichen. Das sind die höchsten Berge auf 7 Erdteilen, wenn man Nord- und Südamerika als eigenen Erdteil ansieht und noch die Antarktis. Das sind also 7 hohe Berge. Und so begann sie damit, diese Berge zu besteigen. 2015 bestieg sie den Kilimandscharo, den höchsten Berg in Afrika, mit 5.895 Metern. 2016 bestieg sie den Elbrus im Kaukasus mit 5.642 Metern, also der höchste Berg in Europa. 2017 bestieg sie den Mount Everest mit 8.848 Metern, der höchste Berg Asiens und gleichzeitig auch der höchste Berg auf dieser Erde. Mit 27 Jahren hatte sie als jüngste Deutsche alle 7 Gipfel erreicht. Also eine gewaltige sportliche Leistung. Ich würde mir das nie vornehmen, ich würde es auch nie schaffen. Aber gut, wer sich solche Ziele setzt. Aber das war noch nicht die größte Herausforderung. Sie ging noch einer anderen großen Herausforderung nach, nämlich sie wollte eine Solo-Expedition zum Südpol durchführen. Also ganz alleine, ohne Hilfsmittel, also ohne Hundeschlitten und Traktoren oder was man sich alles vorstellen kann. Sie wollte ganz alleine den Weg vom Rande des Eises bis zum Südpol schaffen. Und sie war die erste Frau, die das weltweit von der Küste der Antarktis bis zu dem Südpol auf Skiern geschafft hat. Sie machte sich im November 2019 auf den Weg. Das waren 1400 Kilometer auf Skiern durch Eis und Schnee und durch mancherlei Schneestürme. Das ist ja etwas ganz Gewaltiges dort. Hinter sich her zog sie 2 Schlitten mit 110 Kilogramm schwerem Gepäck. Da waren alle Hilfsmittel drin, das Zelt zum Übernachten und so weiter. Nach 58 Tagen erreichte sie den Südpol im Januar 2020. Sie ist somit die erste Frau, die eine Solo-Expedition von der Barkner-Insel bis zum Südpol ohne Hilfsmittel geschafft hat. Sie stellte damit den Rekord für die längste Expedition in der Antarktis auf, die je von einer Frau solo und ohne Hilfsmittel durchgeführt wurde. Solo und autonom heißt ohne Unterstützung und ohne jede Hilfe. Das ist eine gewaltige Leistung, kann man nur sagen. Und sie hat das mit einem Training alles vorbereitet. Sie zog durch Bielefeld, indem sie einige dicke Reifen hinter sich herzog Und die Leute, die staunten, warum zieht die Reifen durch die Stadt? Und da hat sie gesagt, das ist meine Vorbereitung für meine Südpolreise. Also das war sehr merkwürdig, aber sie hat das alles geschafft. Und damit haben wir ein Beispiel, wie jemand sich ein Ziel setzt und dieses Ziel konsequent verfolgt. Wir wollen jetzt von einem anderen Sieg sprechen und davon spricht der Apostel Paulus. Er vergleicht Sportler mit Christen, aber er macht dabei einen großen Unterschied. Paulus sagt in 1. Korinther 9, 24, alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, erhält sich aller Dinge, jene nun, damit sie den vergänglichen Kranz empfangen, wir aber den unvergänglichen. Hier merken wir schon den großen Unterschied im Sieg, den hier Paulus proklamiert. Ziele der Sportler mögen sehr hoch angesetzt sein, aber es sind alles vergängliche Siege. Denn schon bald kann ein nächster Sportler kommen und den Sieg schon wieder übertrumpfen, indem er das schneller schafft oder noch mit anderen Bedingungen. Also das ist alles auf Zeit angesetzt. Und viele Sportler gehen an den Start, um eine Goldmedaille zu bekommen. Manch einer gewinnt dabei einen Weltrekord. Als Christen haben wir einen anderen Auftrag, einen anderen Wettlauf zu gehen in der Kampfbahn. Aber der Unterschied ist, wenn wir in der Kampfbahn laufen, es gibt nicht nur einen Sieger, sondern alle, die in der Kampfbahn des Herrn Jesus mitlaufen, kommen zum Sieg. Amen. Das ist nicht wunderbar? Wir sind alle auf Sieg programmiert. Das ist doch großartig. Und wir haben den größten Sieg, wir haben den ewigen Sieg, der uns gegeben wird. Was nun ist die Basis unseres Sieges? Darüber wollen wir einmal nachdenken. Es war in einer Galerie, in einer Gemäldegalerie, da gab es ein Bild, das hatte ein Künstler gemalt. Und zwar so, da war ein junger Mann, der spielte mit dem Teufel Schach. Und darunter stand Schachmatt. Und man sah auf dem Bild, wie der junge Mann völlig zermürbt da saß, weil der Teufel ihn offensichtlich schachmatt gesetzt hatte. Aber eines Tages besuchte ein Schachmeister diese Galerie. Er sah sich das Bild an, blieb davor stehen und staunte immer mehr. Und dann sagte er, irgendwas stimmt hier nicht an dem Bild. Und er wollte den Kurator sprechen. Aber der hatte abgelehnt, sagte, nein, nein, das hat keinen Zweck. Aber dann wollte er den Maler sprechen und der war bereit zu einem Gespräch mit ihm. Und dann hat der Schachmeister dem Maler gesagt, schauen Sie mal her, der junge Mann hat noch mit dem König einen Zug, dann ist der Teufel schachmatt. Er musste das Bild abhängen, weil er das übersehen hatte. Und dieses Bild wurde mir zum Gleichnis für den Sieg Jesu. Es hat den Eindruck, als Jesus am Kreuz starb, dass der Teufel gesiegt hat. Jetzt ist der Sohn Gottes endgültig beseitigt, er ist tot. Aber der Jesus hatte noch einen Zug, und das war die Auferstehung. Das war der größte Sieg der Weltgeschichte, der dort geschah. Und damit wurde der Teufel schachmatt gesetzt. Das ist nicht wunderbar? Wir leben von dem Sieg des Herrn Jesus. Ja? Das ist die Basis unseres Sieges. Der Tod ist verschlungen in den Sieg, so heißt es im Neuen Testament. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus gegeben hat. Also unser Sieg über den Tod und über Teufel und alle Mächte ist uns geschenkt durch den Sieg Jesu in der Auferstehung. Die Auferstehung ist damit das größte Ereignis, das je auf dieser Welt stattgefunden hat. Das ist der Sieg über den Tod. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist eine Botschaft. Ja, der Sieg über alle möglichen Mächte, der ist errungen, der wird nicht erst errungen und zukommt, sondern der ist errungen und von diesem Sieg leben wir. Ist das nicht gewaltig? Kein Sieg, der je auf dieser Erde errungen wurde, kommt diesem Sieg Jesu gleich. Wir wissen aus der Geschichte, dass es viele Schlachten gegeben hat, die auf dieser Erde geführt wurden. Da gab es die große Schlacht von Stalingrad, da gab es die große Schlacht in der Normandie, der D-Day. Und alle diese Schlachten haben viele, viele Todesopfer gefordert. Und wenn man alle Schlachten dieser Welt zusammennimmt, dann sind dabei Millionen von Menschen gefallen. Also das waren alles Siege des Todes. Der Sieg, der durch Jesus errungen wurde, war ein Sieg des Lebens. Denn Millionen von Menschen, die sich an Jesus rangehängt haben, haben den Sieg Jesu erlebt, den Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Das ist das Gewaltige, was uns an Ostern gesagt wird. Einen größeren Sieg hat die Weltgeschichte nie erlebt als diesen Sieg. Weil das nicht ein Sieg zum Tode war, sondern ein Sieg zum Leben. Und das möchte ich uns heute auch zurufen. Diesen Sieg Jesu, von dem wir leben können, wenn wir uns entscheiden, diesem Jesus nachzufolgen, dann sind wir auf der Siegeslinie. Und zwar mit hundertprozentiger Gewissheit werden wir den Sieg erringen. Ist das nicht gewaltig? Das hat Jesus uns so zugesagt. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir merken, unser Glaube ist fundamental verbunden mit dem Sieg Jesu. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnten wir 1000 Gottesdienste durchführen und die wären alle für die Katz. Können wir alles vergessen? Das wäre nur Zeitvertreib. Aber Jesus ist auferstanden und darum ist jedes Gebet wichtig und jeder Gottesdienst hat eine Bedeutung und alles, was wir für den Herrn wirken, hat eine riesige Bedeutung. Wir sehen, wir hängen ab vom Sieg Jesu und im Sieg Jesu ist uns alles geschenkt, was wir brauchen. Das ewige Leben, unser Leben, alles hängt davon ab, von diesem Sieg Jesu. In Psalm 73, Vers 12 heißt es, siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Der Psalmist beobachtet die Menschen um sich herum und sieht, die meisten Menschen leben gottlos. Und er beobachtet und sieht, wie sie glücklich leben. Denen geht's so gut, wunderbar, die sind nicht krank und alles. Aber er selber, steckt im Leid und ist krank und guckt sich das an und sagt dann, meine Güte, wie ist das in dieser Welt? Aber das ist ja nicht das Ende. Diese Gottlosen, auf die kommt ein Tag des Gerichtes zu. Und dann werden sie sagen, wie schade, dass wir gottlos gelebt haben. Hätten wir uns doch diesem Herrn angeschlossen, dem Herrn der Ewigkeit, würde es jetzt uns gut gehen. Aber jetzt ist alles zu spät, alles für die Katz. Und dieser Mann, der durch Leid gegangen ist und dem Herrn gefolgt ist, er kann sagen, wie gut, dass ich dem Herrn gefolgt bin. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist das entscheidende Merkmal, wenn wir an den Herrn Jesus glauben. Es mag sein, dass wir krank sind und auch durch eine Not gehen, aber wenn wir den Herrn Jesus im Herzen haben, was haben wir dann? Den größten Sieg, weil auf uns ein Tag zukommt der Herrlichkeit, wo wir in der Gegenwart Gottes leben dürfen, nicht nur 3 Tage oder 7 Wochen, wie bei einer Urlaubsreise oder sondern eine ganze Ewigkeit ist uns verheißen. Eine ganze Ewigkeit Und da wird niemand mehr krank sein, niemand mehr Hunger haben, es wird keinen Tod mehr geben. Alle Mächte der Finsternis und alles ist endgültig beseitigt. Und wir leben noch in einer Zeit, wo wir ein Stück weit durchhalten müssen. Das wollen wir auch gerne tun, denn wir sehen auf den Sieg. Und dieser Sieg ist uns in dem Herrn Jesus vollständig verheißen. Und mit diesem Sieg gehen wir durch die Welt, mit diesem Sieg verkündigen wir die Botschaft. Und ich freue mich immer wieder, wenn Menschen das erkannt haben und das dann auch tun. Es gibt viele Möglichkeiten, diesem Herrn zu dienen. Paulus hat das geschrieben in 1. Korinther 9,16. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Der war so erfasst von der Botschaft des Evangeliums. Ich muss das predigen, ich muss rausgehen, wo auch immer, und werde den Menschen diese Botschaft vom Heil verkündigen, dass sie sich auf den Weg zum Herrn Jesus machen und auch das ewige Leben habe. Und er sagt, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Ist das nicht schön, eine schöne Zielsetzung? Er wollte nicht zum Südpol gehen oder sonst wohin, sondern er wollte möglichst viele Menschen für den Himmel gewinnen. Das ist das höchste Ziel, was es überhaupt gibt. Und ich würde mich freuen, wenn manch einer das heute erkennt und sagt, ja, das ist doch das Ziel, das uns vorgegeben ist, dass wir Menschen für den Himmel mitbringen. Und wie großartig ist es, wenn wir vor dem Herrn Jesus erscheinen und wenn er uns sagt, guck mal an, die Nachbarin hast du mitgebracht. Ist das nicht großartig? Wunderbar. Es war gar nicht so leicht, sie zu gewinnen, aber durch die vielen Gebete und die Mühen ist es gelungen. Ich hatte mal eine Evangelisation und da kam ein Ehepaar und die saßen in der ersten Reihe in der Seelsorge und die Frau hat bitterlich geweint. Oh, ich sage, warum weinen Sie denn? Habe ich so schlecht gepredigt oder was war es nun? Nein, sagt sie, dieser Mann, der neben mir sitzt, den habe ich in jungen Jahren geheiratet. Er war nicht gläubig, ich war gläubig. Und ich habe gedacht, ich werde ihn schon irgendwann auch gewinnen. Aber es hat 50 Jahre gedauert. Ich habe jeden Tag für ihn gebetet. Es hat sich nichts bewegt. Und stellen Sie sich vor, heute kommt er in die Seelsorge. Und er entscheidet sich, ein Leben mit Jesus. Wir sehen diese 50 Jahre, die diese Frau aufgewandt hat, für das Gebet ihres Mannes, haben Frucht gebracht. Und so ist das manchmal. Manchmal geht das ganz schnell, dass einer zum Glauben kommt. Und manchmal dauert das auch 50 Jahre. Aber das liegt in Gottes Hand. Ich möchte uns ein paar Beispiele nennen von Menschen, die mir so zum Vorbild geworden sind, mit der Verkündigung des Evangeliums. Neulich telefonierte ich mit einer Straßenmissionarin aus dem Siegerland und sie schrieb mir, sie sagte mir, sie hätte jetzt die 40 Dörfer im Umkreis alle mit Traktaten versorgt, von Haus zu Haus. Welch eine Arbeit, nicht wahr? Jeden Tag ein Stück Dorf. Aber sie hat es geschafft. Und dann hat sie mir gesagt, jetzt mache ich mich auf die Reise zur Elfenbeinküste nach Afrika und werde Traktate dort verteilen. Und in dem kleinen Buch, was hier auch auf dem Büchertisch liegt, da steht ihre Lebensgeschichte drin. Mit all den Ländern, wo sie gewesen ist, die hat sich sogar aufgemacht in die Türkei, also in einem muslimischen Land, und hat dort Traktate verteilt. Wie komme ich in den Himmel? Und hat dort viele Menschen ansprechen können. Also es kommt auch auf ein bisschen Mut darauf an, wenn wir mit dieser Botschaft unterwegs sind. Eine andere Missionarin rief mich eines Tages an aus Straubing und sie sagte, ich bin eine Stadtführerin und da kommen viele Besucher und ich führe sie durch die Stadt. Aber sagt sie, ich habe mir angewöhnt, denen immer auch das Evangelium zu sagen. Und ich sage, das ist eine wunderbare Sache, da kann ich Ihnen ein bisschen mithelfen. Ich kann Ihnen gerne das Buch Der Himmel, ein Platz auch für dich, was wir auch am Büchertisch haben, kann ich Ihnen kostenlos zusenden. Und jetzt machen wir so, wir haben einen guten Vertrag gemacht, ohne das schriftlich zu machen. Sie schreibt, wenn sie alle Bücher verteilt hat, dann kriegt sie 200 Bücher übersandt, kostenlos. Die verteilt sie und dann meldet sie sich wieder. Die 200 Bücher sind alle, bei den Straßenführungen habe ich die weitergeben können und sie können mir weitere 200 schicken. Und inzwischen ist sie bei über 1000 Büchern angekommen. Also wir sehen, hat ein Mensch erkannt, wie man das Ganze machen soll. Vor einiger Zeit rief mich ein Taxifahrer an aus Berlin. Und er sagte mir, ich war neulich auf dem Friedhof in Chemnitz. Und dort in Chemnitz am Eingang des Friedhofs, da stand ein Korb. Und in dem Korb lag eine CD. Hatte jemand da reingelegt. Und er sagte, ich habe mir dann die CD mitgenommen. Das war ja auch so zum Mitnehmen gedacht. Ich habe das dann mir beim Autofahren angehört und stellen Sie sich vor, sagt er, das war eine CD von Ihnen, haben Sie gesprochen. Ja, und dann sagt er, und dann haben Sie da immer gesprochen, dass man eine Entscheidung für Christus treffen soll. Und er sagte, das möchte ich auch tun, nach dem, was ich jetzt gehört habe. Ich sage, das können Sie gerne machen. Ich sage, im Augenblick haben wir gerade Besuch. Wenn Sie morgen anrufen zwischen 18 und 19 Uhr, da habe ich viel Zeit für Sie. Und siehe da, am nächsten Tag, Punkt 18.30 Uhr rief er an, hatte genau die Mitte genommen. Und dann sagt er, so, jetzt können wir sprechen. Ja, ich sage, jetzt habe ich Zeit für Sie. Wir haben dann das alles besprochen, was das Evangelium ausmacht. Und am Ende hat er sich zu Jesus bekehrt, am Telefon. Das überlebe ich übrigens öfter mal. Leute hören die Predigten im Internet, die hier so gut, wunderbar aufgenommen werden. Und das hat nachwirkende Frucht. Fast jede Woche ruft mich jemand an und sagt, ich habe Ihre CD gehört, ich möchte mich bekehren. Also das ist dann reif geworden. Ich sage, wunderbar, dass Sie das machen. Manchmal dauert so ein Gespräch eine Stunde, aber dann sind wir fertig, dann ist das Betreffende durch. Dann haben wir die Sache festgemacht mit dem Herrn Jesus und dann kann man fröhlich seine Straße weiterziehen. Ist das nicht schön? Ich will eine andere Geschichte erzählen, die mich auch sehr tief bewegt hat. Ich komme ja aus Ostpreußen, da bin ich ja noch 1937 geboren, also noch echte Vorkriegsware. Genau. Und wir hatten Vorträge in Königsberg und das war damals möglich vor einigen Jahren. Aber dazwischen lag der 9. Mai, der 9. Mai ist ja in Russland der Tag des Sieges, wird dort gefeiert, der Sieg über Hitler-Deutschland. Und da konnten wir auch keinen Vortrag halten, die sagten, das passt dann nicht hin. Dann haben wir gesagt, dann würde ich gerne mal meinen Heimatort besuchen, Rheineck, wo ich geboren bin. Das liegt 125 Kilometer östlich von Königsberg entfernt, dort an der litauischen Grenze. Und dann der Pastor hatte dort einen ganz alten Bus, einen kleinen VW-Bus, aber der war so alt schon, der würde durch keinen TÜV in Deutschland durchkommen. Und jedes Mal, wenn wir an der Ampel stehen blieben, mussten wir erstmal beten, damit er wieder in Gang kam. Aber wir haben es dann doch ein Stück weit geschafft und kamen dann bis nach Gumbinnen. Und im Gumbinnen, beim Einlegen des Ganges, brach der Ganghebel durch. Ja, was jetzt? Es ist Feiertag. Gibt es keine Werkstatt, die haben alle zu. Mein Übersetzer sprach jemanden auf der Straße an und der hatte, sagte, ja, sagte, kein Problem, ich habe eine Bohrmaschine, ich hole die mal, dann können wir das da bohren und dann legen wir einen Splint durch und dann kommen sie wieder weiter. Also so spontan war da jemand da, der geholfen hat. Natürlich hat Gott das vorbereitet. Und dann fuhren wir weiter, bis wir dann auch meinen Heimatort erreichten, der aber gar nicht mehr existierte. Wie mir jemand sagte, wurde der 1957, obwohl nichts durch Bomben kaputt gegangen war, alles abgerissen, weil man eine freie Fläche brauchte für eine große Kolchose. Nun gut, wir sind dann wieder zurückgefahren und kamen dann bis nach Insterburg auf der Rückfahrt. Und in Insterburg passierte es, da brach der Ganghebel wieder durch. Ja, was jetzt? Und mein Übersetzer fragte auf der Straße, ob da jemand helfen könnte. Ja, sagte der eine, ich habe eine Datscha und da habe ich ein Schweißgerät. Da kann ich helfen. Und so wurde das dann, der holte sein Schweißgerät und dann wurde das da vor Ort geschweißt. Und es hat so 2 Stunden gedauert. Wir hatten noch Bücher in Russisch, Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und so 20 Bücher etwa. Und dann mussten wir ja stehen und warten. Und die haben wir so auf der Straße verteilt. Jeder, der so kam, bekam so ein Buch. Ja, das war dann, dann fuhren wir weiter und die 20 Bücher waren jetzt verteilt. 2 Jahre später kommen wir wieder hin nach Insterburg, aber dieses Mal hatten wir Vorträge in Insterburg. Und wir hatten auch viele Bücher mit, auch das Buch Fragen in Russisch. Und das haben wir auf der Straße so jedem gegeben, der da vorbeikam. Und auf einmal, ich gebe so ein Buch weiter, da kommt ein junger Mann und sagt, das Buch habe ich schon. Und ich sage, wie kommen Sie an das Buch ran? Ja, sagt er, das haben Sie mir doch gegeben vor 2 Jahren. Dann holt er das aus seiner Aktenmappe raus, sogar mit meiner Unterschrift und einer kleinen Widmung, die er damals haben wollte, und sagt, das habe ich. Das war total zerlesen und zerfleddert. Das ist durch viele Hände gegangen und ich weiß nicht, wie viele dadurch zum Glauben gekommen sind. Aber er sagte mir jedenfalls, ich habe das Buch gelesen, und ich habe dadurch den Herrn Jesus gefunden. Ist das nicht gewaltig, was der Jesus tut? Ganz in unserer Abwesenheit, wir müssen den Samen nur ausstreuen und dann wirkt der Herr. Das war so ein gewaltiges Erlebnis, auch sehr mutmachend für uns, dass wir das so erleben können. Ich möchte noch, weil wir ja von dem Sieg reden, von einem ganz großen Siegespreis reden. Im Himmel gibt es keine Gleichmacherei. Manche denken das so, das wäre Kommunismus. Aber Kommunismus hat auch keine Gleichmacherei gemacht. Da gab es so viele Hierarchien, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Aber auch im Himmel gibt es keine Gleichmacherei. Und der Jesus sagt uns in Lukas 7, Vers 28 Folgendes. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der Kleinste im Reich Gottes ist, ist größer als er. Das soll mal einer verstehen. In der Parallelstelle Matthäus 11, Vers 11 heißt es, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, der ist noch größer als er. Das soll mal einer verstehen, oder? Ich habe das jedenfalls nie verstanden, wie das ist. Ich habe alle möglichen Kommentare mir angesehen, wie das sein kann. Also der Johannes der Täufer wird als der Größte dargestellt, der je von einer Frau geboren ist, in Klammern außer Jesus, aber sonst der je von einer Frau geboren ist. Und dann soll der im Himmel der Kleinste sein. Das kann man doch nicht zusammenbringen mit der Gerechtigkeit Gottes, oder? Da kann man doch nur stehen bleiben. Und ich habe das auch mal in einem Vortrag gesagt, dass diese Stelle niemand verstehen kann. Ich habe ganz viele Zuschriften bekommen von allen möglichen Leuten aus allen Gegenden, die eine Lösung hatten. Aber das war keine Lösung, das passte alles nicht zusammen. Auch alle Kommentare, die man so nehmen kann, passen nicht zu dieser Aussage. Bis auf eines Tages geschah Folgendes, bekam ich einen Brief von einer Frau aus Österreich. Eine schlichte Frau, und sie hatte das in einer Predigt gehört und sie war fasziniert von diesem Gedanken, dass da der Kleinste im Himmelreich noch größer sein wird als der. Das konnte sie nicht fassen und sie sagte, ich habe eine ganze Nacht lang gebetet und geweint, weil ich die Stelle verstehen wollte. Und dann hat der Herr mir die Lösung gesagt. Stellt euch vor, die Lösung ist richtig, wie man ganz schnell nachkommen kann. Warum? Es wird immer übersehen, dass hier von 2 verschiedenen Orten gesprochen wird. Jesus hatte gesagt, Johannes ist der Größte, der von einer Frau geboren wurde. Wo wird man von einer Frau geboren? Wo? Auf der Erde. Damit ist ja gesagt, er war der Größte der je geboren wurde auf dieser Erde. Also der Größte auf der Erde. Wenn wir das jetzt vergleichen, diesen Johannes mit allen Größen dieser Welt, Kaiser und Könige, die über diese Erde gegangen sind, Präsidenten und was weiß ich alles oder Erfinder, alle möglichen großen Leute, niemand kommt mit Johannes dem Täufer. Das hat Jesus so gesagt. Aber jetzt vergleicht er ja Johannes den Täufer auf der Erde mit jemandem im Himmel. Und der Kleinste im Himmelreich, die Bibel spricht von einem großen, von einem kleinen im Himmelreich, irgendwo sind wir dazwischen, der Kleinste im Himmelreich, also der gerade noch so reingeflutscht ist, ich will mal sagen, so wie der Schächer am Kreuz, der in letzter Sekunde noch Jesus anruft und in den Himmel kommt, der wird größer sein, das ist der Kleinste, wird größer sein als Johannes der Täufer, auf der Erde verglichen. Was heißt denn das? Das ist eine unglaublich tiefgehende Stelle, die der Jesus hier uns nennt. Er will damit sagen, wer gerade noch so die Entscheidung für Jesus trifft und in den Himmel kommt, er wird zwar der Kleinste im Himmel sein, aber er wird größer sein als alle, die je auf der Erde gelebt haben. Größer als ein amerikanischer Präsident oder was weiß ich, was man alles werden kann auf dieser Erde. Der wird in der Rangfolge viel höher angesehen sein. Er wird sogar noch Johannes den Täufer übertreffen. Das ist nicht gewaltig, was der Jesus hier sagt. So in seinem einen Satz steckt eine so große Tiefe drin. Und diese Frau hat das im Gebet errungen und Jesus hat ihr die Antwort gegeben. Und die ist wirklich treffend. Also ich wiederhole nochmal, wer zu Jesus kommt, wird im Himmel einen Rang haben, der größer ist als jede Person, die hier auf der Erde gelebt hat. Stellen wir uns das mal vor. Wir werden höher sein, höher eingeschätzt sein als irgendein König oder irgendein Hochgeborener auf dieser Welt. Unser Stand wird höher sein. Aber höchstwahrscheinlich werden wir gar nicht der Kleinste sein, denn der Platz ist ja schon belegt, irgendwo dazwischen. Und diese Entscheidung, die können wir treffen, indem wir heute Morgen dem Herrn Jesus unser Leben abgeben. Und sagen, Herr Jesus, das ist ja so gewaltig, was du vorgesehen hast. Ich werde größer sein im Himmel als irgendein Mensch, der je auf der Erde gelebt hat. Ist das nicht gewaltig? Das sagt der Jesus uns zu. Wann? Wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, ich bin ein Sünder, ich brauche dich und ich möchte bei dir im Himmel sein. Nimm mich doch auch an, aus Gnaden. Und wer das will, der kann jetzt ein Ja sagen zu Jesus und sagen, ich möchte auch in deinem Reich sein. Und du kannst mich einschätzen, wo du mich dort haben willst. Du wirst das richtig einschätzen. Aber was ich jetzt schon weiß, ich werde größer eingeschätzt sein als irgendein Kaiser oder König, der je auf dieser Erde gelebt hat. Ist das nicht eine unvorstellbare, große Zusage, die der Jesus uns heute Morgen macht? Es ist unglaublich. Ich kann es immer nicht fassen, was uns der Jesus alles zusagt. Man kann nur staunen. Aber wir können ihm glauben, das wollen wir auch und wollen uns ihm anschließen. Und ich werde gleich mit uns beten und während des Gebetes, wenn wir sagen, da möchte ich auch sein in diesem Himmel beim Herrn Jesus, dann hebe deine Hand und sage, ich will auch dabei sein, auf jeden Fall. Und das wollen wir ihm sagen. Und das, was wir ihm sagen, das gilt. Das ist abgemacht für alle Ewigkeit. Also solch einen Herrn haben wir, der uns so viel verspricht. Und da wissen wir genau, er wird jedes Wort einhalten, was er uns gesagt hat, was er zugesagt hat. Und so wollen wir ihm jetzt danken und wir stehen jetzt zum Gebet auf. Herr Jesus Christus, wir preisen deinen Namen und kein Wort, was wir ausdrücken, kann das angemessen beschreiben, wie unser Lob für dich ausfallen sollte. Immer ist es zu klein. Du bist so gewaltig, so erhaben. Und wir staunen darüber, was du uns zusagst. Dein Sieg am Kreuz hat es möglich gemacht, dass jeder von uns in dein Himmelreich kommen kann. Von diesem Sieg leben wir. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Danke, dass du das für uns getan hast. Und Herr Jesus, jetzt lädst du uns ein, dass wir zu dir kommen und zu dir ein Ja sagen und dass du uns auch annimmst, dass wir die Gewissheit bekommen, ewig einmal in deinem Reich leben zu dürfen, wo es keine Not und kein Elend mehr geben wird, keinen Tod, keinen Krieg und alle Sünde beseitigt sein wird. Lob und Dank sei dir, Herr Jesus, für diese gewaltige Zusage und diese große Einladung, die du uns an uns ergehen lässt. Und wer sagt, ich möchte auch dabei sein, möchte mich auch entscheiden für diesen Jesus, der darf jetzt seine Hand heben und dem Herrn signalisieren, ich komme auch, ich möchte auch dabei sein. Hebe jetzt deine Hand, der Herr sieht dich, der Herr nimmt dich an. Jesus, du siehst, was in unseren Herzen passiert ist. Danke, dass du uns angesprochen hast und uns führst und lenkst und führe uns alle zu diesem großen Ziel, zu dem Ziel der Ewigkeit, wo wir uns ewig freuen dürfen in deiner Gegenwart. Lob und Dank sei dir, Herr Jesus Christus, du Heiland der Welt, du Retter und du unser König. Amen.